Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Die Malerin und Modedesignerin Amelie Neureuther ist heute zu Gast. Und in dieser Stunde wird sie uns in Ateliers und Designstudios in München, Berlin, Potsdam oder New York schauen lassen, wenn wir Glück haben, aber auch in die bayerischen Berge mitnehmen. Sei es auf Skipisten oder Wanderwege, vielleicht nimmt sie uns sogar mit in die Eistonne. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Amelie Neureuther. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich hier bin und vielen Dank für die Einladung. Das ist sozusagen meine erste Radiosendung. Freue mich. Bin aufgeregt.
Premieren feiern wir immer gerne. Ja. Ich habe übrigens die Eistonne erwähnt, weil ich mitbekommen habe, wie wichtig für Sie das Eisbaden geworden ist. Also ich muss zugeben, dass ich selbst Anfang Mai Probleme habe, in den See schwimmen zu gehen, weil mir das noch manchmal ein bisschen kalt ist. Was ist denn so schön am Eisbaden?
Also es ist tatsächlich... Ja, das Gefühl danach eigentlich. Und die Überwindung, ich war tatsächlich eigentlich eine totale Warmduscherin und mein Freund hat irgendwie mit mich an einem besonderen Tag, der See war zugefroren, hat er gesagt, Amelie, wir machen jetzt da ein Loch rein und du gehst mit mir jetzt in dieses Eis. Und ich hatte damals noch so eine rosarote Brille auf, dass ich dachte, okay, ich mach's für
wenn
ihn.
Wenn der das macht.
Wenn der das macht, ich mach's jetzt auch. Und wir sind in diesen See gestiegen und 2 Minuten waren wir drinnen und sind wieder raus. Und dieses Gefühl, was man danach hatte, also dass man wirklich jede Zelle des Körpers spürt, okay, das war wirklich toll.
2 Minuten hört sich irrsinnig lang an, finde ich. Es muss, glaube ich, aber auch kein See sein. Sie gehen auch in die Tonne.
Genau,
wenn es
genau
sein muss, wenn See nicht vor der Tür ist.
Absolut. Also wir geben mittlerweile Workshops tatsächlich mit Atmung und Eisbaden in Garmisch-Partenkirchen an besonderen Kraftorten und da gehen wir auch in die Tonne, genau.
Amelie Neureuther ist die Tochter von Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, entstammt also der Skifahrerfamilie schlechthin. Wenn man aber ein paar Jahrzehnte weiter zurückblickt im Familienstammbaum, dann ist da viel mehr Kunst als Sport zu sehen. Und diese künstlerische Ader, die hat Amelie Neureuther ja mitgekriegt, die hat bei ihr zugeschlagen. Großformatige, sehr farbenfrohe Bilder habe ich gesehen, in denen verschlungene Pflanzen sich um Gesichter ranken. Ich gebe Ihnen jetzt gleich mal zu Anfang unseres Gesprächs eine sehr schwierige Aufgabe. Beschreiben Sie mal Ihre Kunst.
Oh mein Gott, meine Kunst. Also ich sage jetzt mal, meine größte Inspirationsquelle ist die Natur und das sind die Menschen und Geschichten. Ich möchte eigentlich Geschichten erzählen und wichtig ist mir, dass ich die Menschen oder den Betrachter, die Bilder ansehen, etwas mitgebe oder sie inspiriere, auch mit den Geschichten, die ich erzähle. Und ja, hauptsächlich sind es Blumenmotive, aber auch Augen, Menschen. Es geht darum wirklich auch um den Blick nach innen, dass man wirklich auch sich spüren lernt oder ins Spüren kommt. Und gerade in dieser Welt, wo wir so alles so schnelllebig ist mit Social Media und dass man wirklich innehält und ja herausfindet, was sein Purpose of Life ist und dem folgt.
Das steckt alles in diesen Bildern drin oder steckt das in dem drin, was Sie zu einem Bild inspiriert? Also was braucht es, damit Sie denken, jetzt greife ich zu
Farbe?
Ja,
tatsächlich ist es bei dieser Serie, die habe ich Flying Seeds genannt, also es geht um fliegende Samen, also genau diese Samen, dass ich gerne einen Anstoß geben will, dem Betrachter. Mhm. Und ich habe tatsächlich jetzt bei dieser Serie gar nicht drüber nachgedacht, ach, ich mache jetzt ein Konzept oder ich überlege mir, was male ich überhaupt. Ich habe wirklich angefangen, eine Leinwand bei mir in meinem Esszimmer, damals hatte ich kein Atelier, wirklich die Leinwand an die Wand zu nageln und wirklich die Farben, die Acrylfarbe auszudrücken und einfach meiner Hand gefolgt. Und dann sind diese Bilder entstanden und es ist interessant, wenn ich die dann im Nachhinein betrachte, was dabei rauskommt und was aus mir dadurch erzählt wird.
Das finde ich immer wieder spannend, wenn ich mit zum Beispiel Autorinnen oder vor allem auch Autorinnen und dann eben Malerin, Sie jetzt als Malerin, wenn ich das höre, dass also das Ding, sei es jetzt der Stift oder der Computer oder der Pinsel sozusagen die Führung übernimmt. Ich habe bei Ihnen auf der Webseite auch gelesen, meine Kunst ist für mich die Tür zu einer anderen Welt. Sie ist pure Meditation. Nirgendwo bin ich mehr im Moment, wenn der Pinsel zu tanzen beginnt. Das heißt also, das passiert ohne ihr Zutun.
Tatsächlich. Und ich liebe das.
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube das immer nicht so ganz.
Wirklich? Doch. Also ich bin tatsächlich normalerweise eher so ein Perfektionist, der gerne sich dann was aufskizziert im Vorfeld. Aber das wollte ich diesmal nicht. Und es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, warum diese Bilder entstanden sind. Und es ging wirklich für mich in dieser Serie, weil da wirklich so viel auch Liebe drin steckt und so viel auch Verarbeitung, auch Heilung in dem Sinne, dass ich diese Metapher mit der Meditation, es ist tatsächlich so, wenn ich anfange zu malen, ich habe Musik an, ich habe vielleicht noch ein Weinchen neben mir stehen und es fließt einfach und nicht drüber nachzudenken, was male ich jetzt, weil dann entsteht schon wieder diese Angst und es muss perfekt werden und das wollte ich einfach mal loslassen und dann entstehen Bilder und die erzählen dann erstmal, haben erstmal mir eine Geschichte erzählt.
Das heißt, Sie stehen nicht mit der Staffelei vor allem? Beispielsweise,
nein, obwohl wobei ja auch die ganz Idee finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Und damit spiele ich auch manchmal, dass ich das gerne mal machen würde, wirklich in der Natur eine Staffelei aufzustellen und zu malen. Ja.
Eigentlich denkt man beim Malen ja auch an Pinsel, Kreide, Stift. Sie haben aber auch eine Zeit lang viel mit dem Finger auf dem Handy gemalt. Kann ich gemalt sagen?
Ja, wahrscheinlich.
Mein Handy ist ja nun winzig. Wenn ich jetzt höre ich gerade, riesige Leinwände werden aufgespannt.
Ja, lustigerweise komme ich vom Bleistiftzeichnen, von Aquarell wirklich mit der Hand, weil ich liebe dieses Haptische. Und ich war in Berlin ja lange Zeit bei Wunderkind und habe damals meinen Job gekündigt und hatte kein Atelier, aber ich wollte malen. Und dann habe ich eine App auf dem Handy gefunden, die hieß Sketchbook. Und dann habe ich dort sozusagen mein kleines tragbares Atelier in der Hand gehabt und ich saß in den Cafés in Berlin und habe angefangen, Menschen zu zeichnen. Und vor allem erstmal Freunde, die Gesichter interessieren mich sowieso. Das Leben in den Gesichtern, die Augen, übrigens auch ein total wichtiges Symbol, auch in meinen Bildern, die sich immer wieder durchziehen. Und ja, und dann habe ich erstmal angefangen, mit dem Finger auf diesem kleinen iPhone Bilder zu malen. Und nach einer gewissen Zeit dachte ich, jetzt sind die da alle auf meinem iPhone. Ich möchte die jetzt eigentlich ausstellen. Und damals hatte ich von David Hockney noch nicht gehört, aber der hat das ja auch gemacht, am iPad gezeichnet. Aber den finde ich eh wahnsinnig toll. Ich habe das dann auch so ein bisschen verfolgt. Aber irgendwie war das für mich einfach eine schöne Sache, mich da auch auszudrücken und eben ohne einem Atelier. Und dann habe ich eine Ausstellung gemacht und habe große collagenartige Bilder ausgestellt.
Aus diesen kleinen Bildschirmexemplaren da, toll.
Genau, und das ist dann tatsächlich auch zu meinem zweiten Standbein geworden, weil es war halt toll, ich war halt nicht gebunden an Größe und ich konnte eben auch Dinge auch wegnehmen oder vielleicht Farben noch dazufügen. Also man konnte sehr gut damit spielen, genau.
Ich habe einmal eine Reportage über Sie gesehen und da zeichnen Sie einen ganz alten, in Garmisch, glaube ich, bekannten Mann, Theodor, habe ich das mir jetzt
genau,
richtig
Theo,
gemerkt?
Genau, der Theo, ja. Und so bekannt ist er in Garmisch nicht, aber ich habe ihn in der Fußgängerzone in Garmisch getroffen.
Und der sah so toll aus, mit seinen Falten, mit seinem abgetragenen Hut. Ja. Und den zeichnen Sie eben da auch auf dem Handy. Das ist auch ein irrer Gegensatz. Also dieses kleine Handy, Sie dann da mit dem Finger auf dem Bildschirm wischend, dieses Leben, was man in dem Gesicht sieht, Ihnen gegenüber. Und Sie gehen dann auch so in die Unterhaltung. Also dieses, das ist jetzt wieder eine ganz andere Szene, als wir vorhin vor unseren Augen haben entstehen lassen, wenn sie eben von einer großen Leinwand so das aus sich raus. Ja. Das ist eine andere Situation, ne, die sie da
absolut
erleben.
Und die hat mich auch so gereizt, also eben weil mich auch Geschichten der Menschen interessieren, was sie gelebt haben und was sie auch weitergeben wollen. Und dieser Mann hat mich sowieso fasziniert, weil der sah auch schon aus wie eine Skulptur mit seinem Lederhut und seiner Lederhose. Ich glaube, die stand auch schon, also der hat darin gelebt und der war in dieser kleinen Bibliothek, hat da so eine kleine Wohnung gehabt, da hat er mich ab und zu mal eingeladen und hat mir von seinen früheren Geschichten erzählt und irgendwie hat es mich gereizt, ihn zu zeichnen. Und tatsächlich habe ich beides, habe ich ihn auf dem iPhone und einmal eben per Hand mit Aquarell. Und da muss ich schon sagen, da hat mich dann doch dieses Haptische wieder mit dem Pinsel mehr gereizt. Und wir haben uns hingesetzt und er hat mir in die Augen geschaut und ich habe ihm in die Augen geschaut. Und dann ging es eben, es geht immer mit dem rechten Auge los. Und ich habe ihm dazu Fragen gestellt. Und das ist ja doch sehr ein intimer Moment, wenn man jemand zeichnet. Und er hat mir dann wirklich aus seinem Herzen einfach Antworten gegeben. Und das war sehr, sehr besonders. Und ja, das fand ich sehr schön.
Also dann haben wir jetzt schon mal Einblick in so zwei ganz unterschiedliche Momente des Kreativseins. Ich habe ja Ihre Familie erwähnt, die Neureuther Skilegendenfamilie, inklusive dem Bruder Felix ja auch noch. Jetzt sind wir ja aber gerade bei dem künstlerischen Zweig der Ahnen.
Tatsächlich sind es ganz, ganz viele und lustigerweise dachte ich immer, okay, ich komme aus einer Skifamilie, alle sind Skifahrer. Bei mir kam im Kindheitsalter schon dieses Kreative hoch und ich habe es nie verstanden und irgendwann so Anfang 30 habe ich mich dann angefangen damit zu beschäftigen mit meinen Ahnen und ich fand es unglaublich, eben zu sehen, dass ich eigentlich die natürliche Folge der Künstlerfamilie bin und dass alle anderen eigentlich
die Ausreißer
sind. Und das gibt mir ein total schönes Gefühl, weil das kommt wirklich bei mir hoch. Und ich glaube wirklich daran, dass so Gene ja weitergegeben werden. Und mein Urgroßvater war Eugen Napoleon Neureuther und der hat damals eben, also der war mit Goethe befreundet und hat die Randarabesken der Gedichte gemacht. Wunderschön, auch sehr floral, auch mit diesen Menschen. Also es steckt so viel Ähnlichkeit auch darin und es gibt mir irgendwie ein tolles Gefühl. Und ja, und dann geht's weiter. Dann der Vater von Eugen Napoleon Neureuther war ein ganz bekannter Architekt. Deswegen gibt es auch die Neureutherstraße in München. Also das waren alles Künstler, ja, wo irgendwie bei mir was aufging, glaube ich.
Deswegen hat Ihre Mutter wahrscheinlich, als sie die Leidenschaft fürs Malen gespürt hat, das auch durchaus befördert. Letztlich hat Ihnen, und das haben Sie vorhin kurz erwähnt, ganz kurz, Ihre Malerei auch bei der Trauerbewältigung geholfen nach dem Tod Ihrer Mutter. Mhm. Kann eigentlich dieser Trost, den das für Sie bedeutet hat, kann der durch so ein Bild auch weitergegeben werden?
Absolut. Ich kann es gar nicht so in Worte beschreiben, weil man sich natürlich mit der Endlichkeit auseinandersetzt, gerade wenn ein geliebter Mensch stirbt und es furchtbar ist und auf einmal so ein Feld aufgeht und sie ja auch kurz vor ihrem Tod dann gesagt hat, sie wünscht sich, dass ich sie male, ihr Gesicht. Mhm. Und ich habe sie angefangen mit Bleistift zu zeichnen und dachte so, oh Gott, es muss irgendwie diesen Frieden und diese Fröhlichkeit in diesem Bild, die muss ich einfangen. Und sie war immer so, sie hat mich immer so gepusht und hat gesagt, Amelie, geh raus und mach die Ausstellung und zeig dich so. Und ich habe mich ja immer eher versteckt und bin jetzt nicht so der Mensch, der so gerne in die Öffentlichkeit geht. Aber sie hat mir da wirklich ganz bewusst gesagt, so, dann ich habe das Bild fertig gehabt, ich habe es ihr vorgehalten und sie meinte so, wow, also Amelie, ich wünsche mir, dass du eine Ausstellung machst. Und dann habe ich es ihr versprochen und das war für mich, da gab es dann kein Zurück mehr. Was eben dann entstanden ist mit dieser Flying Seed-Serie, denn sie hat mir den Anstoß gegeben dadurch. Und ich möchte das weitergeben, was ich vielleicht auch durch diese Erfahrung gemacht habe, die Auseinandersetzung mit dem Tod, dass es so wichtig ist, auch hinzusehen, dass man diese Angst vielleicht ein bisschen verliert, dass man auf eine positive Art und Weise vielleicht umgehen kann.
Amelie Neureuther ist zu Gast. 1981 geboren. Frau Neureuther, wann haben Sie das erste Mal auf Skiern gestanden?
Oh Gott, also in unserer Familie steht man erst auf den Schienen und dann lernt man laufen. Also mit
genau
zwei.
Genauso habe ich es mit zwei.
Ja.
Wahnsinn. Mhm. Also erinnern kann man sich mit zwei nicht, aber was sind so die ersten Erinnerungen an Skifahren?
Ach, es ist einfach das Schönste überhaupt, der Kontakt mit Schnee, wenn es schneit und Burgen bauen und dann eben auf diesen Schienen stehen und da diesen Berg runterrutschen, das ist einfach das Schönste.
Also Angst gehört gar nicht dazu?
Nein. Mhm. Nee.
Ja, wahrscheinlich, wenn man mit zwei Jahren, bevor man laufend lernt Skifahren, dann ist das vielleicht auch einfacher, als was, wenn man das anders macht. Ich habe noch so ganz blasse Erinnerungen an die Olympischen Winterspiele 1976. Das war das Jahr, in dem Ihre Mutter eine Goldmedaille nach der anderen geholt hat. Diese Berühmtheit von dem Skirennfahrer Neureuther und Goldrosi, wie spürbar war das eigentlich bei Ihnen zu Hause, auch für Sie als Kinder?
Also meine Eltern haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie uns so abgeschirmt haben und deswegen war es für uns, glaube ich, als Kinder eine ganz normale Familie. Und natürlich hat man dann angefangen, wenn man in die Schule geht und man merkt dann schon, die Leute schauen einen vielleicht ein bisschen anders an oder es macht natürlich schon was mit einem. Und gerade wenn man mit der Mama unterwegs ist und jeder spricht sie an, weil sie ja so nahbar war und auch natürlich mit jedem auch so wahnsinnig freundlich gesprochen hat. Und ich stand als Kind daneben und dachte, was reden die denn alle mit der? Und irgendwann, ja, hat man es dann realisiert. Aber ja, es ist irgendwie so schwer zu greifen, weil im Endeffekt ist es halt die Mama. Also es ist nichts in dem Sinne.
Ja, es war für Sie
besonders
eben normal auch.
Ja,
ne? Genau. Und ich glaube, so viel Presse oder sowas war bei Ihnen aber nicht, weil Sie gesagt haben, die Kinder sind eigentlich abgeschirmt worden.
Also dann später schon, aber meine Eltern haben immer versucht, uns da wegzuhalten. Aber klar, man kriegt es natürlich dann mit. Da war dann schon natürlich Presse, aber nie zu Hause. Also das Zuhause und das war so dieser Tempel, der geschützt wird und genau.
Sie sind jetzt selber Mutter, das können Sie wahrscheinlich noch viel mehr nachvollziehen, wie dieser Schutz eben auch von Kindern einem notwendig ist. Ne? Sie haben gerade gesagt, die Leute haben mich schon irgendwie anders angeguckt. Also ich habe so gedacht, zum Beispiel wenn man so als Jugendliche dann mal vielleicht beispielsweise anfängt zu rauchen oder Alkohol zu trinken und dann so die Drohung, ach guck, die aus der sportlichen Familie Neureuther, das ist doch, geht doch gar nicht. Gab es sowas?
Also ja, so natürlich. Es ist natürlich schon, es macht schon was mit einem, weil ich habe schon gemerkt, dass ich mich versucht habe anzupassen, dass ich natürlich auch geschaut habe, dass ich
vorbildhaft
mich verhalte. Und natürlich habe ich auch heimlich mal eine Zigarette geraucht, weil ich es ausprobieren wollte. Und ich bin vom Typ her auch ein totaler Freigeist und lasse mich eigentlich auch ganz schlecht in so eine Schublade einordnen. Und das, glaube ich, war für mich aber auch dann so eine Art Befreiung, eben als ich dann sozusagen das Elternhaus verlassen habe, einfach jetzt mein Ding zu machen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und deswegen war auch Berlin für mich so eine Erleichterung.
Vor Berlin lagen aber noch einige andere Stationen. Sie sind, glaube ich, schon als 16-Jährige für den Schulabschluss, haben Sie die Familie ja schon verlassen, haben in einer WG gewohnt.
Genau.
War das normal, weil man in Garmisch, oder war das eben die Entscheidung, ich bin hier raus?
Ja, ja. Ich habe mit dem Skifahren aufgehört mit 16, bin tatsächlich auch sozusagen Rennen gefahren und habe dann aber bewusst entschieden, ich mache jetzt Fachabi in Gestaltung. Also da wusste ich schon, ich will in diese gestalterische Richtung gehen oder mit Kunst zu tun haben. Deswegen bin ich nach München und dort gab es eben diese Force für Gestaltung. Mhm. Und dann bin ich eben mit 3 Mädels in so eine WG gezogen und dann dachte ich, ach du grüne Neune. Also das war eine tolle Zeit.
Und eben ganz anders als zu Hause. Ja. Weil Sie gerade das Skifahren, das eigene erwähnt haben. Und haben Sie da auch so einen großen Druck gespürt? Oder eben auch eine Leidenschaft und auch das, was bei Ihrem Bruder dann ja wahrscheinlich war. Mhm. Also sich den Wettkämpfen stellen wollen? Ja.
Also bei mir war dieser Ehrgeiz, glaube ich, nicht da. Ich wäre, glaube ich, gut gewesen. Ich habe eine Leidenschaft gehabt. Das ist eigentlich wunderschön, wenn man als Kind so aufwachsen kann, dass man wirklich nach der Schule auf die Skipiste geht und dort runterfährt und am Wochenende dann zu Rennen fährt. Und man verliebt sich in einen Typen, der von einem anderen Verein und also es war schon eine ganz tolle Zeit, aber ich habe gemerkt, also wenn ich jetzt auch noch Skifahrerin wäre, das würde ich nicht verkraften. Wobei meine Eltern, die waren ja überhaupt nicht, also die haben uns in keinster Weise irgendwie unter Druck gesetzt.
Und als Sie dann aber weggegangen sind aus den Bergen, also als Sie dann nach München, also erstmal diesen Schulabschluss und so, oder sind Sie so zur Selbstständigkeit erzogen worden, dass das kein Bruch war, dass Sie da eine eigene Entscheidung getroffen haben?
Nee? Gar nicht. Nee, die haben mich einfach gelassen und haben gemerkt, Mensch, die geht ihren eigenen Weg und es ist auch so schön, dass sie mich da auch immer unterstützt haben und gesagt haben, du, dann geh deinen Weg und wir lassen dich auch so los in dem Sinne. Und das war ganz wichtig für mich.
Auf den Schulabschluss in der Großstadt folgte ein Auslandsjahr in Cambridge für unseren Gast, für die Künstlerin und Gestalterin Amelie Neureuther. Cambridge Arts and Science. Was war das für ein Jahr?
Das war dieses ganze Jahr wirklich besonders, weil wir am Anfang 9 verschiedene Kunstrichtungen ausprobieren konnten. Also von Malen über Mode, über Keramik. Das waren übrigens meine 3 Fächer, die ich dann von diesen 9 Kunstrichtungen ausgewählt habe. Und die hat man mit ganz tollen Lehrern wirklich intensiv an denen gearbeitet. Und ja, es war ein wahnsinniges Jahr.
Weil das Gestalterische, das war eben schon durch das Fachabi, da war das schon der Weg so ein bisschen vorgezeichnet. Also haben Sie gedacht, das probiere ich weiter aus.
Absolut.
Und danach, nach dem Jahr, waren Sie ganz sicher, ich will das in die Richtung machen und haben sich dann in München bei der damaligen Modeschule Esmod beworben. Haben Sie noch die Entwürfe für die Bewerbung? Wissen Sie noch, womit Sie
sich... Ich habe die noch, ja, total. Das waren irgendwie die 5 Elemente. Es gab eben am Ende dieses Jahres so eine Modenschau. Deswegen habe ich überhaupt den Modezweig genommen, weil das war das Highlight dieses Jahres. War jetzt gar nicht so, dass ich dachte, ich muss jetzt Modedesignerin werden. Aber da wollte ich schon meine Entwürfe zeigen und überhaupt mit Stoff zu arbeiten. Und ich konnte ja auch zeichnen. Also es war so alles mit drinnen. Und dann war sozusagen der logische Weg, dass ich jetzt auch Modedesign studiere.
Hatten Sie eine Ahnung von der Modebranche, was da auf Sie wartet?
Gar nicht. Gar nicht. Also, weil es ist ja dann oftmals, wenn man ein junges Mädchen ist und man denkt so, ach, die Modebranche ist so toll. Aber am Ende ist es wirklich harte Arbeit und wirklich, es ist schon sehr viel und sehr intensives Arbeiten an so einer Kollektion überhaupt. Ich habe da auch irgendwie intuitiv immer nach dem bin ich immer gegangen, was mein Herz sagt, wo es mich hinführt. Also diesem Flow so gefolgt, ohne dass ich jetzt groß mir Gedanken gemacht habe, okay, wie wird das aussehen?
Was wird daraus?
Genau.
Oder wo ja. werde ich meinen Platz finden.
Genau.
Den haben Sie dann ja eigentlich auch ziemlich schnell gefunden nach 3 Jahren. Modedesign-Studium ging es ja nach New York. Da ich hatte ja angekündigt, Sie nehmen uns mit in Design-Studios in New York beispielsweise. Potsdam kommt dann noch.
Ja.
Zum Modelabel Marc Jacobs sind Sie gegangen.
Genau.
Was hat Sie denn da erwartet?
Ach, das war ja auch wieder verrückt. Also von München dann nach New York und auch überhaupt diese Stadt. Also wirklich, da ist Freiheit groß geschrieben. Und Marc Jacobs, ja auch so ein namhaftes Unternehmen. Ich war da wirklich mittendrin in dem Kern. Und Marc Jacobs ist an mir vorbeimarschiert. Wir haben diese Modenschauen vorbereitet.
Was für eine Aufgabe hatten Sie da in der Zeit?
Also ich habe viele so technische Zeichnungen nachgemalt, kopiert natürlich, Stoffe ausgesucht. Wir waren 5 Praktikantinnen dort. Ja, war eine wunderschöne Zeit. Die haben uns halt dann auch mitgenommen auf die Partys und wirklich dieses Bild habe ich vor mir, wie ich so nach, sage ich mal, immer noch grün hinter den Ohren aus Garmisch in diese Party reingehe und alle in den wahnsinnigsten Kostümen und vor mir steht so ein Champagnerglas und Dieter van Teese regelt sich mit so ganz knappen Höschen in diesem Glas und ich dachte, oh mein Gott, wo bin ich hier geraten?
Konnten Sie was anfangen mit dieser Exzentrik auch?
Ja, also, total.
Also okay.
Ja, das hat mich, glaube ich, dann auch total auch...
Hat Sie nicht überfordert?
Nee, gar nicht. Mhm. Also das hat mich total gereizt.
Und danach sind Sie dann nach Berlin-Potsdam gekommen. Wunderkind, die Modemarke unter Leitung von Wolfgang Job,
ja.
die damals, glaube ich, gerade auch gegründet war.
Ne?
Wir sind jetzt Anfang der 2000er Jahre, bewegen wir uns irgendwie
genau,
so.
Genau,
ne?
2003, dann habe ich mich dort beworben und dann habe ich tatsächlich eine Praktikumsstelle bekommen. Und
Sie waren dann da 6 Jahre? Glaube
genau.
ich, ne, ja. bei Wunderkind.
Ja,
kann man eigentlich, wenn man unter so einem oder in so einem namhaften Label mitarbeitet, kann man da eigentlich seinen eigenen Stil entwickeln oder ist das verboten?
Nee. Also ich spreche immer davon, das war so aus meiner Sicht so schön, dass ich eben natürlich angefangen habe mit den Praktikumsarbeiten und habe hinter die Kulissen schauen dürfen. Und an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, ich wünsche mir, Wolfgang, gib mir eine Skizze, dass ich diese Bluse umsetzen kann, also den Schnitt machen kann. Und er hat mir die Chance gegeben, er hat mir diese Skizze auf den Tisch gelegt und ich habe angefangen, die umzusetzen. Und dann gibt es eben diese Anproben, wo dann eben das Model kommt und du marschierst mit dieser Bluse zur Anprobe und er schaut sich das an. Und da hatten wir irgendwie, also ich habe es so empfunden, auch so ein Draht zueinander. Und er hat, glaube ich, auch gesehen, dass ich ein Händchen dafür habe, tatsächlich, was mir immer wichtig war, tragbare Sachen zu machen, wo sich die Frau auch wohlfühlt und nicht zu verschnörkelt. Und so fing es eben an, dass er mir da auch sehr viel Vertrauen geschenkt hat und eben immer mehr mal rübergeschoben hat. Und deswegen glaube ich, oder ja, konnte ich da schon sehr viel auch von meinem Stil einbringen.
Nach dieser Zeit bei Wunderkind nach 6 Jahren sind Sie gegangen, weil ein Auftrag Sie gelockt hat, der also Heimatsport, Mode miteinander verknüpft hat. Sie durften nämlich zur WM 2011, zur Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen, die Kostüme zur Eröffnung kreieren. Mhm. Hing das mit dem Weggang aus Potsdam zusammen? Oder
eigentlich
das,
eigentlich nee? Nicht, nee. Ich habe irgendwo an einem Punkt gedacht, so entweder ich mache jetzt mein Ding, weil der Schrei wurde groß, auch tatsächlich wieder zu malen. Mhm. Wirklich wieder den Stift in die Hand zu nehmen und mein Ding zu machen und wirklich auch frei zu sein in dem, was ich mache. Genau, und das war dann eher so dieser Schritt, wo ich dann angefangen habe, erstmal zu sagen, ich habe jetzt zwar noch nichts Neues, aber ich mache mal hier einen Cut rein und gehe mal kurz in mich und überlege, was ist jetzt der nächste Schritt, wo will ich eigentlich.
Achso, Sie haben aufgehört ohne was erstmal.
Genau. Mhm.
Sind Sie dann so der Typ, der so denkt, ich schaffe das schon?
Ja.
Oder, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber irgendwie, man sieht die Möglichkeiten. Ich denke da immer sehr positiv und habe da ja auch eben angefangen dann mit den Bildern. Also ich habe jetzt nicht stillgesessen. Ich habe schon angefangen, Bilder eben auf dem Handy zu zeichnen. Und dann kam eben diese WM und die Möglichkeit, eben die Kostüme dort zu machen.
Ja. Ich finde das so, den Schritt, also wenn ich mir die Mode von Wolfgang Job angucke und dann Trachtenmode in Garmisch-Partenkirchen, das ist ja ganz schön weit weg voneinander, oder? In dieser Show, also da ging es ja um Heimat, da ging es ja auch ums Arbeiten auch mit Trachten.
Absolut.
War das nicht?
Ja. Nein, also ich glaube, ich verstehe mich auch so als kreativer Mensch, egal, ich kann mich dann ganz gut reinversetzen und Tracht ist sowieso, natürlich, wenn man aus Garmisch kommt, ein wunderschöner, also ich liebe Tracht, Dirndl und Lederhosen und das habe ich schon versucht, auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, modern umzusetzen und es gab aber auch eine Opernsängerin, die ist wirklich 5 Meter in die Höhe gefahren und hat ein Kleid an aus Rosen. Also das war auch nicht
dann immer
nur
noch
Tracht.
Das dann immer noch den Boden berührt.
Richtig,
ne? Also
ja.
Also um einfach so ein Bild zu haben, genau.
Es waren so eine tolle neue Herausforderung. Ja.
Warum haben Sie dann eigentlich kein Label gegründet danach? Also vielleicht ja, auch
gute
ein Sport,
Frage.
Sportmodel-Label.
Ja, richtig. Ja, tatsächlich hatte ich diesen Anlauf bereits. Ich habe auch die Kollektionen vor mir gezeichnet gehabt und war so in den Startlöchern. Ich weiß es nicht warum, aber es war so kurz davor, dass man sagt, so jetzt, let's do it, irgendwie einen Rückzieher gemacht, weil es doch wahnsinnig viel, wenn man sich das mal so betrachtet, bedeutet, was man da reinstecken muss. Und ja, irgendwie musste es dann so sein, dass ich es nicht gemacht habe. Und es hatte vielleicht auch sehr viel Risiko, war so damit verbunden. Und wo ich dann dachte, oh Gott, der Vertrieb, du musst die Produktionsstätte finden, du stehst dann da alleine. Und ich bin ja doch schon so ein Teamplayer auch. Und ja, ich habe dann ehrlich gesagt, mein Herz hat dann eher wieder zur Malerei geschlagen. Also mal wirklich wieder weg von der Mode bewusst, dass ich wirklich mich wieder mit der Farbe beschäftige.
Skizirkus und Modewelt, also alle Sphären, denen sich mein Gast Amelie Neureuther, in denen sie sich bewegt hat. Und wenn ich sie richtig verstehe, würden Sie sagen, die habe ich hinter mir gelassen?
Ja, würde ich ja auf jeden Fall so sagen, ja.
Auf Ihrer Webseite findet sich im Zusammenhang mit Ihrer Kunst das Stichwort Collapse, Kollaboration, Zusammenarbeit. Wer arbeitet da mit wem zusammen?
Das war so eine Zeit eben auch, wo ich noch auf dem iPad diese großen Bilder gemacht habe, wirklich 6 Meter mal 3 Meter zum Beispiel für die Zugspitze. Also wer auf der Zugspitze ist, kann oben ein großes Bild von mir sehen.
Das hängt da auch noch in dem Restaurant.
Genau, das hängt in dem Restaurant. Und das war eine Zusammenarbeit mit der Zugspitze. Die haben gesagt, Amelie, du kannst diese Wand gestalten, wenn du möchtest. Erzähl deine Geschichte. Was möchtest du gerne weitergeben? Und genau, das war eben deswegen Collapse. Also das war eine Zusammenarbeit mit der Zugspitze.
Weil das Wort Zusammenarbeit wollte ich jetzt nämlich auch nochmal aufgreifen. Ja. Weil bei Kollaboration fällt mir eben noch eine andere Art von Zusammenarbeit ein, nämlich mit Ihrem Partner Moritz Ross. Embrace your breath.
Das ist ein Zungenbrecher.
Ich habe es deswegen sehr langsam gesprochen. Oh. Embrace your breath.
Umarme deinen Atem.
Atem. Genau. Haben Sie gegründet? Was verbirgt sich dahinter?
Also ich mache schon lange Yoga, also auch als ich in Berlin war. Und wir haben 2000 eben, als Moritz meinte, steig mit mir ins kalte Wasser und ich mich damit angefangen habe auseinanderzusetzen. Eben sind wir auf Wim Hof gestoßen, der damals eigentlich noch gar nicht so gehypt war.
Und Wim Hof, der Extremsportler.
Genau. Genau, und Moritz, Schauspieler, auch im Berliner Theater, war damals eben Corona schwierig, was zu finden. Und er hat was gesucht, was ihn erfüllt und was er weitergeben kann. Und da gab es dann eben so einen Wim Hof Instructor Workshop sozusagen. Und da hat er sich direkt angemeldet und hat es gesehen und hat gesagt, das ist es.
Und ein Extremsportler, muss man vielleicht sagen, also der, über den ich verschiedene, auch sehr zweifelhafte Dinge gelesen habe, also Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, ihn macht aus, dass er beispielsweise, ich glaube, über 2 Stunden im Eiswasser aushält, dass er Barfußmarathon läuft, derlei Dinge.
Ja, also ich bin jetzt gar nicht der Freund von diesem Extremen und im Endeffekt ist, sage ich mal, Wim Hof, der hat das sozusagen vermarktet. Aber eigentlich, was halt für mich wirklich ein Game Changer war, war die Auseinandersetzung mit dem Atem, wie man atmet, weil wir sind alle gestresst, wir atmen meistens falsch und sehr flach und man kann wirklich mit dem Atem sich selbst regulieren, also seine Gefühle, das ist wirklich ein tolles Werkzeug, um sich selbst zu regulieren.
Atmen ist das Normalste der Welt und geschieht ja meistens wie der Herzschlag unbewusst.
Genau.
Wobei wir ihn ja verändern können, Herzschlag können wir so jetzt nicht mehr verändern. Und jede, die Yoga praktiziert hat, weiß, was da passiert, wenn der Atem plötzlich fließt und der Oberkörper sich irgendwie weitet.
Ja.
Genau, aber da scheint bei Ihnen noch so ein bisschen mehr, also das ist mehr als Yoga jetzt, ne? Oder?
Genau, also ich habe ja damals einfach für mich Yoga gemacht und dieses Fließen habe ich nie gefühlt. So. Und dann dachte ich, ich muss die Ausbildung machen, damit ich mal verstehe, wie kann denn der Atem ins Fließen kommen. Und das war wirklich ein totaler Gamechanger gewesen.
Was meinen Sie damit, Gamechanger?
Ja, ich bin, also wenn ich mich als Tier, also ich wäre ein Schmetterling, würde ich mich bezeichnen, also ein Luftzeichen, der sehr flattert von einer Blume zur nächsten und ich brauche Erdung. Und der Atem hilft mir so sehr, dass ich mich erde, dass ich in dem Moment bin, dass ich aufhöre, meine Gedanken, dieses Karussell, was man oft hat, eben zu steuern. Und das möchten wir eben da gerne weitergeben, weil ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie da für eine selbst in der Hand haben.
Sie führen also oder bieten Seminare an, die auch an Orten stattfinden, die, glaube ich, eine sehr große Rolle spielen, nämlich meistens oder fast immer, ich weiß es jetzt gar nicht, in den Bergen. Das heißt, die Berge spielen auch wieder eine große
Absolut.
Rolle.
Absolut. Ja, weil die Natur sowieso für mich so eine wichtige Rolle spielt und dadurch, dass mein Standpunkt jetzt Garmisch ist, habe ich auch gesagt, es ist so wichtig, also es gibt Kraftorte und die gibt es bei uns, ob das jetzt der Eibsee ist, wo der Dalai Lama schon gesagt hat, das ist ein Kraftort, oder die Zugspitze, und wir haben wirklich besondere Orte ausgewählt und gehen da mit den Leuten, maximal 15 Personen, ins Eis, also auf der Zugspitze zum Beispiel ist eine Tonne wirklich ins Gletscher eingearbeitet und man sitzt im Eis 2 Minuten, nicht länger. Also es geht um keine, wer kann am längsten, und man atmet zusammen und man hat diesen Weitblick und es geht wirklich darum, vom Alltag mal abzuschalten, durchzuatmen und mal alles loszulassen. Und das ist unglaublich, was so 3-4 Stunden dann bewirken können. Der geht so ungefähr 3-4 Stunden.
Ja. Wer kommt zu diesen Seminaren? Sie sind ja durchaus auch teuer.
Eigentlich nicht, denn sie umfassen schon 4 bis 5 Stunden und es gibt eben so ein kleines Mittagessen, gesundes, und es kommen wirklich unterschiedliche Menschen, also ob alt oder jung, man kann es nicht sagen, es sind einfach Menschen, die sagen, ich möchte es mal ausprobieren, und meistens ist das so der erste Schritt. Und die fangen dann an, wirklich ins Eis zu gehen. Und es ist nicht nur das, dass man ins Eis geht. Und für viele ist es, oh Gott, ich kann nicht ins Eis. Aber es hat so viele Vorteile, wenn man das mal versteht, auch für das Mindset, dass man sagt so, es ist eine Situation, die mag ich nicht, aber ich gehe diesen Schritt. Und am Ende merke ich, ach, es war gar nicht so schlimm.
Irgendwie in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dieses, was man häufiger mal hört, dich befähigen, dein Potenzial auszuschöpfen. Mhm. Daran hake ich immer so ein bisschen fest. Was heißt das eigentlich, mein Potenzial? Wozu soll ich mein Potenzial? Ja. Kann ich nicht einfach mal zufrieden sein?
Ich verstehe total, was Sie meinen. Zufriedenheit und Dankbarkeit.
Und nicht immer so ein Druck, ich muss jetzt noch mehr aus mir rausholen.
Verstehe ich. Es ist auch so eine Floskel, wo ich auch manchmal denke, ja, das ist immer so. Ich glaube, Potenzial ausschöpfen, wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz auf meine Kunst übermünzen darf. Denn ich glaube, dass jeder von uns, und das ist so, ich vergleiche es immer mit diesem Samen, der hier in der Brust relativ nah am Herzen ist, dass jeder so ein Potenzial hat, ein Talent oder was, wo man weiß, oh, da, das ist so ein Traum, ich wünsche mir, dass dieser Samen aufgeht, dass da so eine schöne Blume entsteht und dass ich den Mut habe, den aufgehen zu lassen. Und ich glaube, dass, oder bei mir war es jedenfalls so, wenn man dann merkt, okay, wir haben dieses eine Leben, habe ich denn mein Potenzial, in meinem Fall meine Kunst, meine Malerei, habe ich die ausgeschöpft? Und ich denke, ich weiß es insgeheim. Nee, ich habe es nicht ausgeschöpft, weil es geht darum, dass ich noch mehr da genau reingehe. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ja in Berufen stecken oder vielleicht auch in einem Leben sind, wo sie eigentlich denken, oh, ich möchte gern raus. Mein größter Wunsch wäre eigentlich, dass ich das mache, aber ich traue mich nicht, weil ja Sicherheit oder was es immer auch ist. Aber es geht so nur da reinzufühlen, was eigentlich das Herz manchmal einem mitteilen möchte.
Sie sind im Deutschlandfunk Kultur, und zwar in den letzten Minuten im Gespräch mit unserem Gast Amelie Neureuther. Und da möchte ich noch, zumindest möchte ich es schlaglichtartig angestrahlt haben, Ihr Engagement in Malawi. Ihre Eltern, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, haben sich ja für die Christopher-Blinden-Mission engagiert. Ist das so eine Art Fortführung?
Genau, absolut. Also eigentlich wäre die Mama dabei gewesen, und der Papa hat mich einfach gefragt und hat gesagt, hast du Lust, mich zu begleiten? Und ich habe gesagt, das mache ich, weil ja, was für eine besondere Erfahrung, wenn man sowas machen oder was weitergeben kann und helfen kann.
Was haben Sie da machen können oder was tun Sie da?
Also wir sind für 10 Tage nach Malawi, einer der ärmsten Regionen in Afrika, gereist und haben dort 3 Kinder, die am Grauen Star erkrankt sind, von ihrem Dorf zur OP begleitet und haben sie wieder zurückgebracht. Und der Graue Star ist dort weit verbreitet, wegen Mangelernährung zum Beispiel, zu viel Zucker. Und ja, die Menschen haben einfach nicht die Mittel, sich operieren zu lassen. Und es gibt, also eine Operation eines Kindes kostet 125 Euro, was für uns wirklich nicht viel ist. Und dann können die wieder sehen. Und ich war wirklich dabei, wo der Junge, der kriegt diese Operation sozusagen, und dann kriegt er eine Augenklappe auf und am nächsten Tag wird diese Klappe abgenommen und dann kann der seine Mutter wieder sehen. Und das ist so, also so berührend, dass ich das auch schwer in Worte fassen kann, wie, ja, was da passiert und dass man eben da so helfen kann. Und deswegen ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, das auch weiterzuführen, weil es einfach auch so wichtig ist.
Sie haben auch ein Kunstprojekt dort gemacht?
Tatsächlich war ich so fasziniert von diesen Gewändern, also von den Stoffen, von diesen Farben, die ja auch in meinen Bildern sind. Das Farben haben ja so eine Ausdruckskraft und sowas Positives. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt in so einen Markt gehen und ein paar Stoffe mitnehmen. Und ich habe mir dann wirklich, die haben mich da reingeführt und ich habe dann wirklich ein Packen Stoffe mit unter den Arm genommen und hatte dann die Idee, die mir irgendwie auch wieder im Traum kam, dass ich so Kissen machen möchte aus diesen Stoffen und die auch wieder wie so kleine Flying Seeds weitertragen will. Die bringen wunderschöne Farbe in die Wohnung. Ist es gerade noch ganz am Anfang. Aber ja, dass dann auch ein Teil davon gespendet wird an die Christoffel-Blinden-Mission. Und ja.
Also das Engagement bleibt da.
Ja.
Dankeschön, Amelie Neureuther, für den Besuch hier.
Vielen Dank, es war sehr schön.